beschäftigt ihr euch den lieben langen Tag? Also das müsst ihr mir jetzt nicht im Einzelnen erzählen, aber so mal so die Frage, so in sich gehend, ja, womit beschäftige ich mich eigentlich den lieben langen Tag? Was nehme ich auf? Womit fülle ich mich? Wem oder was gebe ich Raum in mir? Und wem oder was ich Raum gebe in mir, das ergreift auch recht schnell Besitz von mir. In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinem Herzen und richtet mich dann auf diese Dinge hinaus. Und das Subtile, das Gemeine dabei ist, wir merken das gar nicht so wirklich, sondern da nimmt etwas von uns Besitz, es schleicht sich so ein und es breitet sich aus und dann denken wir, ja, das ist von mir, das bin doch ich. Und sehen gar nicht, dass sich da irgendjemand vor unseren Lebenskarren gespannt hat, der uns irgendwo hinführt. Und dann denken wir, wir geben die Richtung an. Womit füllen wir uns? Und welche Verantwortung tragen wir für unser Leben? Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel in den Versen 9 bis 17, wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Paulus fragt so in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, aber eben darüber hinaus auch an uns alle, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid? Wisst ihr eigentlich, welche Bedeutung ihr habt? Welche Bedeutung euer Leben hat und welche Verantwortung wir dafür tragen. Nun sagt an der Stelle Paulus nicht, dass wir auf unsere Ernährung achten sollen, auf unseren Schlaf achten sollen, was gar nicht so verkehrt ist, dass wir unseren Leib gesund versuchen zu erhalten, Sport und, das spricht er hier nicht an. Aber er spricht etwas anderes an, er sagt, ihr seid Wohnstätte des Heiligen Geistes. Damit macht er aber auch eines deutlich. Er sagt, wir gehören nicht uns selbst. Das ist ja so im Grunde genommen so eine Maxim, die so da ist, mein Leben gehört mir und damit kann ich tun und lassen, was ich will. Eben nicht. Wir gehören uns nicht selbst. Im Grunde genommen sind wir für unser Leben auch, nur soll an dieser Stelle nicht abwertend sein, Verwalter unseres Lebens, das uns geschenkt worden ist, das uns gegeben worden ist von Gott. Und nicht als eine Laune von Gott und sagen, nun, jetzt sieh mal zu, was du damit machst, sondern der uns da auch in Verantwortung hineinstellt, in Beziehung stellt, in Beziehung zu sich als allererste stellt. Und der eigentlich uns mit auf den Weg gibt, Gott gibt uns mit auf den Weg, unser Leben wird lebenswert, wird sich in einer guten Weise entwickeln können, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wenn wir akzeptieren und anerkennen, mein Leben gehört nicht mir, sondern mein Leben kann gelebt werden und wird lebendig werden in und aus der Beziehung zu Gott heraus. Und darum Tempel des Heiligen Geistes, der uns verbindet mit Jesus und durch Jesus mit dem Vater, der uns deutlich macht, welche Identität wir haben, in Gott und von Gott her. Unsere Identität nicht darin liegt, was wir uns da so zusagen oder was andere meinen, sagen zu müssen oder spiegeln, sondern das, was Gott sagt. Das ist die Wahrheit über deinem und meinem Leben. Und darin finden wir Identität. Darin finden wir Halt und Stärke. Darin finden wir Führung für das Leben, Orientierung, Richtungsweisung, im Grunde genommen alles. Und es tut gut, dass wir lernen zu begreifen oder uns öffnen dafür, dass der Heilige Geist selbst uns auch zu erkennen geben darf, welche Bedeutung er hat. Welche Bedeutung auch er für unser Leben hat, der uns ja Jesus als den Messias und den Retter offenbart und bekannt macht, der uns in die Wahrheit hineinführt, dass ein Leben ohne diese Beziehung eigentlich kein Leben ist, und der unseren Geist zum Leben erweckt, den Teil des Menschen, der durch den Sündenfall gestorben ist. Und wir uns deshalb mit unserem Verstand und mit unserer Seele in der Welt allein orientieren oder eine lange Zeit orientieren, bis es uns so geht wie dem Saulus, der zum Paulus wird, der plötzlich erkennt, ich bin ja dem Falschen nachgefolgt. Bin ja der falschen Lehre nachgefolgt, der falschen Überzeugung nachgefolgt, aus vollster Überzeugung. Und ich habe mich verlaufen. Und indem ich mich in der Welt allein orientiere, kann es nicht anders werden, als mich zu verlaufen. Denn dieser Kompass ist nicht genordet. Der geht falsch. Allein, indem wir in Christus wieder gegründet werden, der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, wird unser Geist lebendig und wieder ausgerichtet auf Gott und auf dessen Wort und Wahrheit und Führung. Darum ist er so wichtig. Darum ist dieses Gebet, das die alte Kirche schon lange kennt, so wichtig. Komm, Heiliger Geist. Und Paulus macht uns darauf aufmerksam zu sagen, der Heilige Geist will in uns wohnen und wir sind seine Wohnstätte. Aber wie gestalten wir diese Wohnstätte? Ist es für jemand anderes einladend? Gut, wir sagen, wenn Freunde kommen, die nehmen die Wohnung auch so, wie sie ist, die kommen ja zu mir. Da muss ich nicht immer alles aufräumen und putzen und was weiß ich. Aber eines sollte atmosphärisch spürbar und deutlich sein: Du bist willkommen. Du bist bei mir, du bist in meinem Haus, du bist in meiner Wohnung willkommen. Ich freue mich darüber, dass du da bist. Du darfst auch gerne schon bleiben und nicht schön, dass du da bist, aber wann willst du endlich wieder gehen? So nicht. Und so ist es ja auch in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Jesus, in der Beziehung zum Heiligen Geist, dass er sich willkommen fühlt. Und da kann er wirken und sich ausbreiten. Bei uns persönlich, aber auch bei uns als Gemeinde und im Leib Christi. Auch da gilt genau das: Als Gemeinde sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Wir gehören nicht uns. Diese Gemeinde gehört nicht mir, diese Gemeinde gehört nicht dem Gemeindekirchenrat, die Gemeinde gehört niemandem hier. Aber wir sind alle eingeladen, dazu zu gehören, ein Teil davon zu sein. Und anzuerkennen, das ist nicht unsere Erfindung. Gemeinde ist nicht unsere Erfindung. Es ist Gottes Erfindung. Und das können wir noch akzeptieren, anerkennen und sagen, ja, es ist Gottes Erfindung, nun machen wir was draus. Es gibt noch etwas Grundlegendes, was Paulus hier sagt: Einen anderen Grund außer dem, der gelegt ist, kann niemand legen, und dieser Grund ist Jesus Christus. Das ist das Fundament. Wenn die Kirche hier nicht auf einem guten, soliden Fundament stehen würde, würde von uns keiner reingehen. Also wir wüssten es nicht, dass damit es nicht gut bestellt wäre, weil sie würde keinen sicheren Stand haben. Es wäre gefährlich. Einen festen Grund, Die Gemeinde braucht einen festen Grund, unser Leben braucht einen festen Grund, ein festes Fundament. Und Paulus sagt, das hat Gott gelegt, das ist Jesus Christus. Baut nicht daneben, baut nicht was Eigenes auf in eurem Leben oder in der Gemeinde oder im Leib Christi, sondern baut auf Jesus Christus, dem Fundament, auf. Alles andere taugt nichts. Und dann schaut sich Paulus so die Gemeinde an und sagt, er sieht zunächst einmal auf die Leitung und sagt, das sind Mitarbeiter im Reich Gottes. Aber nun sind wir alle auch Mitarbeitende und Mitarbeiter im Reich Gottes, auch an der Gemeinde. Und jeder und jede hat seinen Platz. Und es geht nicht darum, das eigene zu bauen, die eigenen Ideen und Gedanken und Vorstellungen durchzusetzen. Und das Schöne ist hier, finde ich, was so mit herausklingt, das ist so entlastend. Ich muss nicht ein großartiges Werk vorweisen. Meine Aufgabe ist, in Christus zu sein, Wohnstätte des Heiligen Geistes und unter dieser Führung das zu tun, wozu Gott mich heißt, es zu tun oder zu leben. Wenn das nicht die Voraussetzung ist, dann wird sehr schnell, davor sind wir alle nicht frei und das kann uns allen passieren, auch gegründet zu sein in Christus und im Heiligen Geist, der Neid groß werden. Der kann besser predigen als ich, das geht ja nun gar nicht. Oder da höre ich immer wieder, der ist so gastfrei, da gehe ich gerne hin. Und schon kommt Neid auf, oder. Und wenn wir so vielleicht in andere Gemeinden hineingucken, da tobt das Leben, aber bei uns schleicht es vor sich hin. Und da wird der Neid groß. Und Paulus sagt, nein, ihr denkt falsch. Ihr habt etwas Falsches vor euren Karren gespannt. Das war ja leider bei Paulus auch so. Als er 49, 50 nach Christus die Gemeinde in Korinth gründete und anderthalb Jahre da war, da legte er auf dieses Fundament Jesus Christus eine gute Lehre und sagt, ich habe da gut drauf angefangen zu bauen. Nach anderthalb Jahren ist er gegangen, hat es anderen übergeben. Er ist in Ephesus, so 55 schreibt er diesen Brief. Nicht, weil er Lust und Laune dazu hat, sondern weil Menschen aus der Gemeinde zu ihm gekommen sind und sagten, du Paulus, im Übrigen, in Korinth läuft es gerade so. Da gibt es verschiedene Gruppierungen. Da gibt es welche, die sagen, wir halten uns zu Apollos oder wir zu Kephas und wir zu Paulus oder zu Christus. Und der Apostel schreibt dann, nicht in diesem Kapitel, aber im ersten sagt, sei der bescheuert? Nee, das sagt er nicht. Er ist höflich. Er sagt, auf welche Ideen kommt ihr denn eigentlich, wenn ihr so Spaltungen treibt in die Gemeinde hinein? Ihr zerteilt Jesus, das geht nicht. Und ihr könnt nicht eure eigenen Gruppierungen suchen, Ihr seid doch gegründet in Christus. Auf ihn kommt es an. Er ist die Mitte. Und auf sein Reich kommt es an. Und dass das gebaut wird. Es geht nicht darum, dass geguckt wird, wer hat die größere Gruppe in der Gemeinde oder wer hat die größere Gemeinde, wo ist die Mega-Church, die große, gewaltige Gemeinde und die wollen wir auch erreichen oder der hat den besseren Lobpreis oder die bessere Orgelmusik oder so. Und Paulus sagt, nein, das ist falsch. Richtig ist, wir alle sind auf Christus gegründet und es geht um ihn. Und das ist uns menschlich gesehen so zuwider, weil wir dann irgendwie vorkommen, uns fühlen, wie wir verschwinden. Wir kommen ja gar nicht vor. Aber das ist dieses Geheimnis. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also es geht nicht um Jesus, es geht um Gott, den Vater. Und Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und der Heilige Geist sagt, ich verherrliche Jesus. Also eine der anderen Wesensformen Gottes tritt hinter den anderen zurück und macht den anderen groß. Und das ist diese Besonderheit der Einheit Gottes, die nicht zu zerbrechen ist. Und wir sind eingeladen, in diese Einheit mit hineinzukommen und auch so zu leben und sagen, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Werk, es geht nicht um meinen Ruhm, es geht nicht um meinen Verdienst, es geht um Christus. Es geht um sein Werk. Es geht um das, was für die Ewigkeit Bestand hat. Darum geht es. Daran gilt es, mitzuwirken, zu arbeiten, mit Freude und Begeisterung dabei zu sein. Ja? Und doch erleben wir, dass es immer wieder auch anders ist. Und wir brauchen den Geist Gottes, der uns immer wieder zurechtbringt, der unsere Haltung aufzeigt, der deutlich macht, was geht gerade in mir vor? Was will ich da gerade verwirklichen? Will ich mich selber schön darstellen? Das kann ich ja mit Worten und so gut verschleiern. Und sagen, es geht ja gar nicht um mich, es geht um die Arbeit, aber letztendlich doch um mich. Und Gott prüft das. Gott prüft das. Was ist meine innere Einstellung? Was ist meine innere Haltung? Worum geht es mir wirklich? Und es hat nur das Bestand, was wirklich um Jesu Willen geht. Aber das weiß ich nicht immer selbst, weil ich da nicht in mich reingucken kann. Durch diese Prüfung muss ich durch. Das ist wie nach einer Klassenarbeit. Ich weiß nicht, was ich für eine Note gekriegt habe oder was ich da geleistet habe. Das erfahre ich dann später. Das kann gut sein, das kann auch sein, das hat keinen Bestand. Aber so sagt Paulus, wer in Christus gegründet ist, dem kann es wirklich passieren, dass er in dieser Prüfung beim Gericht Christi alles verliert und wie durchs Feuer hindurch gerettet wird. Aber er geht nicht ganz verloren, sondern er bleibt bewahrt, auch wenn er nichts einzubringen hat. Aber ihr Lieben, wir alle wissen das nicht und wir alle können das nicht beieinander beurteilen. Und voneinander beurteilen. Es gilt, was schon bei Davids Wahl galt oder ja, seiner Erwählung galt. Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott sieht aber das Herz und das Innere an. Das sehen wir nicht. Das können wir nicht beurteilen. Aber Gott tut es. Er tut es in seiner Liebe, aber auch in seiner Klarheit und Wahrhaftigkeit. Aber gleichzeitig wird uns durch Paulus hier gesagt, hört auf, euch miteinander zu vergleichen, euch selber gut darzustellen, Menschen um euch zu scharen und nicht um Christus zu scharen. Hört auf, euch gegenseitig zu beurteilen und zu gucken, was ich als qualitativ besser finde als das, was ich selber tue. Nein, wir leben alle aus der Gnade Gottes heraus und von der Gnade Gottes heraus. Aus Gnade heraus hat er Christus gesandt, hat das Fundament gelegt. Aus Gnade heraus macht er uns zu Mitarbeitern. Aus Gnade heraus macht er uns zu seinem Tempel. Formt uns zur Gemeinde und zu seinem Leib zusammen. Und es gab Menschen vor uns, die Gott berufen hat. Seit den ersten Jüngern. Und es wird Menschen nach uns geben, die Gott beruft. Und wir sind ein Teil davon. Und es ist nicht unsere Aufgabe und es ist nicht meine Aufgabe, das Herausragende zu schaffen, sondern in dem zu sein, was Gott zuvor bereitet hat in diesen Werken, damit wir darin wandeln. Es geht nicht darum, uns einen Namen zu machen, sondern den Namen Christus zu erhöhen. Und wenn wir das so aufnehmen und tun, dann können wir anfangen, dankbar zu sein füreinander. Für die Gaben, die wir haben, auch für die Schwächen, die da sind und die Fehler, die da sind, die hat ein jeder. Und manchmal ist die größte Gabe auch die größte Schwäche und die größte Versuchung. Aber Gott gebraucht uns und Gott möchte uns gebrauchen und in Dienst nehmen und durch uns sein Reich bauen in dieser Welt. Aber dass wir eben ihn, den dreieinigen Gott, vor unser Leben spannen und sagen, dir folgen wir. Und dann auch in einer fröhlichen Gelassenheit, die wir lernen müssen, Tag für Tag in der Tat, in einer fröhlichen Gelassenheit den Platz einnehmen, den ich habe. Und das kann durchaus heißen, dass so gut wie niemand weiß, wer ich bin. Und das ist gut so. Denn wie leicht erhebt man sich, wenn man bekannt wird. Es ist wichtig und gut, bei Gott bekannt zu sein. Als der, der man vor ihm und vor sich selbst und vor anderen ist. Das ist eigentlich das Gebot. Und dass am Ende das Werk gebaut wird, dass Gott auch nach uns weiterbaut, auch wenn es vielleicht ganz anders ist. Wir sehen das an Kirchen. Da wird in der einen Form angefangen und in der anderen Form weitergebaut. In verschiedenen Stilformen, aber das ist eine Kirche. Und manchmal fällt es einem gar nicht auf, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Es geht um Gott. Es geht um den Vater, es geht um den Sohn, es geht um den Heiligen Geist. Es geht um sein Werk, das er uns tun will, damit wir in seine heilende Gegenwart kommen und damit wir aber auch lernen, im Frieden miteinander zu leben, in der Achtung voreinander und in der Bewahrung davor, Spaltungen zuzulassen oder für Spaltungen verantwortlich zu sein. Denn um eines betet Jesus, dass sie, dass wir miteinander so eins sind oder eins werden, wie er mit dem Vater, dem Heiligen Geist ist. Amen.